Tja, wir haben ja gerade fröhlich gesungen Gloria und dass die Engel das singen. Wir sind schon komische Leute, oder? Wer glaubt denn an Engel? Wer glaubt denn an eine übernatürliche Welt? Ja, wir glauben das. Ich will euch nicht verunsichern. Wir glauben das, aber ich glaube, dass wir für viele Menschen, für viele unserer Mitbürger von daher eigentlich komische Menschen sind. Wer glaubt denn an eine übernatürliche Welt? Also das ist nicht die Hauptprägung, die wir bekommen, in der Schule zum Beispiel oder so. Ist jetzt nicht gegen Lehrer gerichtet, ihr versteht das hoffentlich. Aber unsere Kultur, unsere Gesellschaft ist sehr geprägt, dass wir das Sichtbare haben, dass wir Wissenschaften haben, dass wir glauben, was wir sehen und alles andere, naja, da muss man ja aufpassen. Aber wir als Christen glauben zum Beispiel, dass es Engel gibt. Haben wir auch gerade gesungen. Wir haben überlegt, was wir in dieser Adventszeit predigen wollen. Und wir haben uns überlegt, die Weihnachtsgeschichte ist voll von Engeln. Wir werden über Engel predigen. Wir werden natürlich nicht in erster Linie über Engel predigen, sondern über das, was sie zum Beispiel gesagt haben und was sie bewirkt haben. Weil letztlich geht es natürlich um Jesus. Und geht es um unseren Glauben an Jesus. Aber es ist erstaunlich, dass gerade die Weihnachtsgeschichte voll von Engeln ist. Also von Engelerscheinungen. Und so Engelerscheinungen sind ja auch nicht so häufig. Haben wir eben schon vom Jeremia gehört. Das war also 600 Jahre vor Jesus. Und wir werden heute den Engel Gabriel hören. Und der war dann, ich glaube, über 400 Jahre vorher. Da war der das letzte Mal erschienen beim Daniel. Und dann halt zur Weihnachtszeit wieder und dann massiv. Ja, wir glauben an Engel. Wir glauben an eine übernatürliche Welt. Und das macht uns für manche Menschen komisch. Aber was wären wir, wenn wir das nicht glauben würden? Dann wären wir rein innerweltlich unterwegs, das, wozu wir ja ständig geprägt werden. Und dann würde ich sagen, gut, kann man immer noch super Optimist sein, aber ich finde, gerade wenn man sich auch die letzten Entwicklungen anschaut, was so auf der Welt passiert, also ohne einen Glauben an eine gute, übernatürliche Welt, ohne einen Glauben an eine Hilfe, die uns auch von außen zukommt, zugekommen ist und zukommt und die uns auch in der Zukunft ganz gewaltig zukommen wird, ich würde mich schwer tun. Ich würde mich sehr schwer tun. Vielleicht bin ich ein bisschen zu sensibel für manche Dinge. Vielleicht lese ich zu viel Nachrichten, ja, muss ich auch aufpassen. Aber die Tragödien reihen sich aneinander und es gibt eine Hoffnung für uns als Christen, die halt über das Menschenmögliche hinausreicht. Denn ich weiß nicht, was du so denkst, ob wir Menschen das noch hinkriegen, die Kriege zu beenden, diesen Globus zu retten, Umwelt, Katastrophen und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich bin gar nicht gegen Wissenschaft. Ich bin gar nicht gegen, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und dass wir die Dinge anpacken, die anzupacken sind. Ja, absolut. Aber es ist jemand gekommen aus der übernatürlichen Welt von außen, der heißt Jesus und der hilft uns. Und darüber bin ich sehr froh und sehr, sehr dankbar. Ja, Engel in Action, so haben wir es mal genannt, diese Predigtreihe, diese viermal Advent, die wir haben werden. Und die Erscheinung des Engels in der Weihnachtsgeschichte, die fängt an mit Zacharias. Das ist der erste, dem ein Engel begegnet. Und ich lese uns jetzt aus dem Lukas-Evangelium die Verse 5 bis 25. Eine Menge Bibel. Es war früher Standard, es gab immer Lesungen in den Gottesdiensten, da hat man einen langen Bibelabschnitt gelesen. Das hat man irgendwie so ein bisschen abgebaut, weil die Leute heutzutage kaum noch Aufmerksamkeitsfähigkeit haben. Das muss immer nur ganz kurz und knapp sein. Aber ich traue euch das mal zu. Ich lese nach der Basisbibel für die, die vielleicht in ihrer eigenen Bibel mitlesen wollen. Vielleicht schließt ihr die Augen, wie ihr wollt, aber so, dass man sich mal dieses gute Wort Gottes so richtig, ja, dass man das mal aufmerksam zu sich nimmt. Lukas 1 ab Vers 5. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Vers 18, da sagte Zacharias zu dem Engel: Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm. Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Diese zog sich dann 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Wow, was für eine Geschichte. Gabriel. Einer von 2 Engeln, die uns genannt werden mit Namen, Gabriel, und dann gibt es noch den Michael. Es gibt ja Myriaden von Engeln, ich weiß auch nicht, wie viele Myriaden sind, aber es ist ziemlich viel, die es schon die ganze Zeit gibt. Also jetzt ist da dieser Engel gekommen und er sagt dem Zacharias eigentlich lauter gute Nachrichten. Er sagt: Dein Gebet ist erhört. Ich meine, die haben lange gebetet. Die konnten keine Kinder kriegen. Die haben lange gebetet. Und Zacharias wird gesagt: Dein Gebet ist erhört. Ihr werdet ein Kind bekommen. Es wird ein Sohn sein. Und ich sage mal ein bisschen flapsig: Und ihr müsst euch noch nicht mal Gedanken machen, wie ihr den nennen sollt. Haben wir auch schon vorgesorgt. Der soll Johannes heißen. Dieser wird vom Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und übrigens, Alkoholiker wird er auch nicht. Er wird ein Großer sein im Volk Gottes. Ein Bedeutender, das hat der Herr so für ihn vorgesehen. Ein Vorbereiter, ein Wegbahner für den Herrn. Aha, für den, der dann auch noch kommt. Diese ganzen Ansagen hier von Zacharias, die er natürlich im Auftrag Gottes spricht, sind gewaltig, sind herausragend, sind total begeisternd. Für Zacharias natürlich in erster Linie, für seine Frau, für das Volk Israel und für die Menschheit und bis heute für uns. Warum? Weil Gott einen Plan hat und weil er diesen Plan durchzieht. Weil diese Welt verloren ist, sich Gott abgewandt hat, in Finsternis ist, in Konflikten und Kriegen, in großen Nöten und dass Gott nicht gesagt hat, okay, jetzt habt ihr euch eingebrockt, das könnt ihr auch selber auslöffeln. Für mich ist dieser Hintergedanke immer wichtig, weil ich merke, ich bin schon so lange Christ und ich kenne die Bibel, man gewöhnt sich so daran. Ja, ja, so ist es doch, so ist es doch normal. Aber mir hilft immer wieder mal der Gedanke, Gott hätte das nicht tun müssen. Und manchmal, wenn ich das so auf mich reflektiere und man hat jemanden Rat gegeben und der hört nicht drauf und dann geht die Sache schief, so wie schnell gibt es bei mir so den Gedanken, tja, hab ich doch gesagt, habe ich doch gewarnt. Na, jetzt ist es notgroß. Naja, und wenn man gut drauf ist, hoffentlich, und hat genug Liebe und Geduld, hilft man ja trotzdem. Aber wenn ich das mal auf Gott übertrage, was er alles an Vorsorge geleistet hat, und wir Menschen haben ihm den Rücken zugedreht und wollten einfach seine Autorität nicht, und es geht so viel kaputt, und dass Gott einfach immer noch liebevoll ist und geduldig ist und sagt, ich werde trotzdem helfen, ich werde diesen störrischen Menschen trotzdem helfen. Es ist so großartig und wenn ich mir dann noch überlege, dass diese Hilfe für ihn ja nicht so war, sondern dass er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn, in diese zerbrochene Welt schickt, der dann ja auch furchtbar darunter gelitten hat, unter dem Hochmut des Menschen und der Verbohrtheit des Menschen und der Verbitterung des Menschen und dieser tiefste vielleicht aller Sünden, diesen Hochmut brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kann ich alleine. Ich weiß nicht, ob du da mit mir übereinstimmst, aber ich finde, das ist eines der größten Probleme, was wir haben. Dass wir Menschen oft sagen, da brauche ich keine Hilfe, das kann ich alleine. Ich will keinen Gott über mir haben. Ich will selber bestimmen. Mir soll keiner ins Leben reden. Ich sag mal, auch da gibt es doch Kämpfe manchmal in meinem Herzen, vielleicht auch in deinem, oder? Wie viele Probleme sieht man und könnte helfen und könnte einen Rat geben, aber was ist oft die Reaktion? Nee, brauche ich nicht. Nee, mir muss keiner was sagen. Ich kann das alleine. Wie viel Not könnte man abwenden, wenn Menschen einfach dieses kleine Maß an Demut hätten und sagen, ich muss mir mal Hilfe suchen. Ich brauche mal einen Rat. Ich brauche mal ein Gespräch. Ich brauche mal eine Segnung. Ich brauche mal eine Seelsorge. Ich brauche mal Beratung. Ich weiß nicht, ob das für dich vielleicht auch ein Punkt ist. Aber Gott bleibt dran, er bleibt dran, er sagt, ich bleib dran. Die können nicht ohne mich, er weiß es einfach. Und er liebt uns so sehr, dass selbst wenn wir ihm immer wieder den Rücken zukehren oder wenn wir immer wieder sagen, brauche ich nicht, dass er einfach sich nicht verbittern lässt, dass er eben nicht so wird, wie ich es eben über mich geschildert habe, dass er einfach nicht sagt, ja komm, er hat seinen Sohn gesandt und er hilft. Er hilft und hilft und bietet sich an. Er ist der, der die Arme weit hat für den verlorenen Sohn, der hoffentlich irgendwann wiederkommt. Das ist die Liebe Gottes. Er hat einen Engel gesandt. Und jetzt will ich noch mal mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Ich meine, der Zacharias, ich meine, das ist ein gläubiger Mann. Also viel gläubiger geht kaum. Ich meine, der hat im Tempel Dienst getan. Der kannte die Schriften rauf und runter, wahrscheinlich das meiste auswendig. Er war ein Priester. Übrigens, Elisabeth war auch noch aus dem Priestergeschlecht, sogar aus dem Aaronitischen. Wow. Und das heißt ja auch, sie waren fromme Leute. Sie haben sich an die Regeln gehalten. Und er kannte natürlich die Geschichte von Daniel und dass der Gabriel da aufgetreten war. Und jetzt bin ich ein bisschen erschüttert und frage mich, gibt es vielleicht auch unter uns gläubigen Leuten, die wir sogar schon länger gläubig sind, Der Gabriel erscheint und er sagt, was passieren wird. Und Zacharias, hallo, Zacharias, wie wäre das, wenn du mal, okay, im Tempel muss man sich vielleicht ordentlich verhalten, aber hey, danke. So, wir haben so lange gebetet, dass wir ein Kind kriegen. Und danke, wow, das ist auch noch, das wird auch noch ein guter Junge hier. Und das ist der Plan Gottes mit ihm. Aber was ist die Reaktion von Zacharias? Woran kann ich das erkennen? Also wir sind schon zu alt. Er rechnet nicht mit Gottes Hilfe. Und Gottes Hilfe kommt in so einer massiven Gestalt. Und er ist völlig nur in seinem Verstand. Okay? Ist nur in seinem Verstand. Nur in seinem Denken. Nur in seiner Logik. Ich meine, logisch hatte er ja recht. Ja? Irgendwann geht das nicht mehr mit Kinderkriegen. Dann ist man zu alt dafür. Er hatte ja an dem Punkt recht. Aber hallo? Er kannte die Schriften, er hat Gott gedient, er war regelmäßig im Tempel. Und dann so eine Reaktion, statt sich zu freuen. Wir sind zu alt. Ich meine, was hat er in dem Moment eigentlich erwartet von Gabriel? Ich meine, er spricht mit Gabriel. Ach so, Zacharias. Aber stimmt, das haben wir ja total nicht drüber nachgedacht. Ihr seid viel zu alt. Ja gut, ich muss noch mal mit meinem Chef sprechen, mit Gott sprechen und das müssen wir irgendwie noch mal neu bedenken. Ne? Ich mache es gerade ein bisschen lustig, aber ich glaube eigentlich, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß nicht, ob Engel erschüttert sein können. Aber ich stelle mir das so vor, dass der Gabriel erschüttert war in diesem Moment. Zacharias glaubt nicht. Er glaubt meinen Worten nicht und somit glaubt er den Worten Gottes nicht. Er glaubt das nicht. Ah, der ist doch immer der ist doch ein frommer Mann. Der glaubt das nicht. Ich glaube, dass Gabriel erschüttert war in diesem Moment. Ich meine, als Engel, der war ja keiner der Gefallenen, sondern der vielen, vielen, die nie gefallen sind. Für ihn war natürlich das Wort Gottes, Wort Gottes ist Wort Gottes, das ist Gebot Gottes, das ist Wahrheit, das ist, man darf doch die Worte Gottes nicht irgendwie in Frage stellen. Man macht ja dadurch, wenn man das mal ganz zu Ende denkt, macht man doch Gott zum Lügner, oder? Dann sagt man doch, Gott hat gesagt, aber nö, sehe ich anders oder kann doch nicht sein. Man zweifelt die Integrität Gottes an. Das würde ich sagen, kann sogar gefährlich werden. Das kann sogar gefährlich werden. Gott ist Gott. Wenn Gott was sagt, hat er sich das wohl gut überlegt. Und Gott kann noch nicht mal lügen, weil er die Wahrheit ist. Und ich meine, sowas anzuzweifeln, wenn man jetzt so eine Ansage kriegt wie, und hör mal, du wirst ganz viel leiden und das wird alles ganz schwer und das wird alles kommen und so, da würde ich sagen, oh Gott, ich weiß nicht, ich hoffe ja mal nicht, dass das so kommt. Aber es ist doch nur gute Nachricht, lieber Zacharias. Das ist doch nur gute Nachricht. Ihr habt gebetet so lange für ein Kind und Gott sagt, ihr kriegt's. Und dieses Kind wird wunderbar sein. Und dieses Kind ist im Heilsplan Gottes, also so in den Top Ten. Also, sorry, ja, Top Ten, so gibt's da nicht. Aber um das mal ein bisschen auszumalen. Wow, wer wünscht sich denn nicht so einen Sohn? Ha? Das ist doch, wow. Gut, man kann vielleicht noch dann ein bisschen Ehrfurcht kriegen. Hoffentlich erziehen wir den richtig, wenn der so eine Berufung hat. Ne? Aber okay, ich meine nochmal, das ist doch überwältigend. Und Zacharias ist in so einem Trott, obwohl er ein frommer Mann ist, wahrscheinlich regelmäßig seine Bibel liest, aber er bezweifelt Gottes Worte. Und das ist krass. Und ich glaube, dass das ein Teil ist, warum der Lukas das so aufgeschrieben hat. Nächste Woche kommt die Maria dran, die hat ja auch eine Engelbegegnung. Und da gibt es so viele Parallelen zwischen Zacharias und Maria. Beides fromme Leute. Beides Leute, die eigentlich keine Kinder kriegen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber Gott erscheint. Der Engel erscheint und sagt, was er tun wird. Und Maria reagiert etwas anders als Zacharias. Zacharias bezweifelt das an, was der Engel sagt. Ja, war der jetzt erschüttert oder nicht? kann ich nicht beweisen. Haben Engel Emotionen, kann ich nicht beweisen. Ich glaube aber, dass Engel Emotionen haben. Ich glaube, dass wenn die Engel heilig, heilig, heilig singen vor Gott, ich glaube nicht, dass sie das wie gefühlskalte Roboter tun. Ich glaube, dass sie das mit Staunen tun, mit Ehrfurcht. Heilig, heilig, heilig. Und es heißt einmal im Petrusbrief, dass das, was die Propheten geweissagt haben, Jeremia haben wir heute gehört, und da gab es ja viele solche Prophezeiungen, dass die Engel begehrten, die Erfüllung dessen zu sehen. Heißt es im Petrusbrief mal. Also begehren, ja? Also ein sehr heiliges, schönes, gesundes Begehren. Ich glaube von daher, dass Engel auch irgendwie sowas wie Emotionen haben. Und ich glaube, dass er von daher erschüttert war, dass der Zacharias dermaßen die Worte Gottes anzweifelt und letztlich Gott anzweifelt. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die Lukas auch hier mit diesem Text bringen will, weil, wie gesagt, der Kontrast, den schauen wir uns nächste Woche an, wie die Reaktion von Maria war. Gott erwartet, dass wir sein Wort glauben. Und er kann das erwarten, weil er Gott ist. Und weil er heilig ist. Und erst recht, wenn er so eine Ansage macht, dass wir uns freuen über das, was Gott sagt. Und dass wir auch bereit sind, unsere Gedanken zu erweitern, wenn wir einfach ehrlicherweise sagen, okay Gott, sorry, aber ich bin so geprägt, dass so diese übernatürlichen Dinge, das dürfen wir doch Gott alles sagen, ja? Das dürfen wir doch sagen. Aber dass wir letztlich zu dieser demütigen Einstellung kommen und sagen, Gott, wenn das dein Wort ist, dann will ich das glauben. Wenn du das sagst, dann ist das wahr. Wenn dein Wort sagt, du hast die Welt geschaffen, dann glaube ich, du hast die Welt geschaffen. Und dann war das nicht ein komischer Knall von Chemie am Anfang und dann hat sich da irgendwie was hochentwickelt ohne eine ordnende Kraft. So. Nein, ich glaube, du hast die Welt geschaffen. Und ich glaube, du hast Jesus gesandt. Und ich glaube, dass Jesus am Kreuz starb, ein Zimmermann an einem Kreuz starb und dass das für mich die Befreiung ist, dass das Blut von Jesus mich rettet und das Angebot für die ganze Menschheit ist. Und ich glaube, dass Jesus sichtbar wiederkommt, weil Gott es sagt. Glauben wir diese Dinge? Manchmal haben wir Zweifel, oder? Zweifel sollten wir zu Gott bringen. Wir dürfen vielleicht sagen, aber Herr, ich verstehe es nicht so ganz. Und wie kann das denn geschehen? Das dürfen wir, ja? Aber mit einem offenen, demütigen Herzen und die Wahrheit hineinlassen in unser Herz, dass wir Menschen werden, die sagen, Jesus kommt wieder, weil Gott hat es gesagt. Verbunden mit der Wiederkunft Jesu ist, dass Gott diese Welt richten wird. Noch so eine Wahrheit, die Bibel so klar sagt, die aber heute keiner hören will. Wir wollen alle den lieben Gott haben, der immer Ja und Amen sagt, der uns in allen Nöten hilft. Aber wir wollen nicht den Gott haben, der Rechenschaft fordert von uns für das, was wir tun und was wir nicht tun. Aber das ist das Gericht. Das hat Gott gesagt. Und wir sollten Ehrfurcht davor haben und wir sollten das glauben und wir sollten das kultivieren in unseren Herzen. Gott wird richten. Dieser Jesus wird richten, von dem wir jetzt sprechen, der als Baby kam. Der Baby Jesus ist ja immer ganz schön. Aber er ist der, der auch die Menschheit richten wird. Das sind sehr zentrale Aussagen, was Gott sagt in seinem Wort. Und er möchte, dass wir Menschen sind, die nicht wie Zacharias, sagen wir mal, fromme Leute sind, die auch regelmäßig zum Gottesdienst kommen und so, sondern die darüber hinaus zu den Wahrheiten stehen, was die Bibel sagt, wo es eindeutig ist. Ich habe jetzt bewusst diese Dinge ausgewählt. Es gibt manche andere Themen, da kann man vielleicht auch nochmal diskutieren, wie ist das so und so und so und so. Aber das sind so zentrale Aussagen. Das ist, was geschehen ist und was geschehen wird. Und wir sollten Gott ehren mit einer Haltung, die nicht sagt, ja, nee, bin zu alt, geht nicht mehr. Oder eben übertragen auf andere Wahrheiten, nee, das glaube ich nicht, nee. Jesus kommt wieder, nee, glaube ich nicht, nee. Gott wird diese Welt richten? Ne, glaube ich nicht. Nee, das ist doch ein lieber Gott und nö, der wird Schwamm drüber machen, ist alles gut. Und was es alles für Meinungen gibt. Der Engel war erschüttert, ich glaube, die Engelswelt war erschüttert. Was ist die gute Nachricht, was Zacharias angeht? Da ist nochmal eine sehr gute Nachricht. Okay, erstmal kann der nicht mehr sprechen. Oh oh. Das war nicht leicht. Das war auch peinlich, oder? Ich meine, der hat Dienst im Tempel getan. Das war ja eine Ehre übrigens, das tun zu dürfen. Draußen ist das Volk und betet. Jetzt kommt er irgendwann raus und macht nur Zeichen. Der kann nicht sprechen. Der hat eine Erscheinung gehabt, da waren sie ganz richtig gelegen. Der hatte eine Erscheinung gehabt. Und was war das? Das war ja eine, war das eine Strafe? Ich möchte mal sagen, es war eine Läuterung. Ja? Eine Läuterung von Gott. Nicht sprechen. Vielleicht fand Elisabeth das ja mal gut, hat sie mal ihre Ruhe gehabt. Ah, Scherz. Aber der durfte nicht mehr sprechen. Der konnte nicht sprechen. 9 Monate. Also ich sag mal, für mich wäre das Folter hoch 10. Ein paar Tage geht, aber ich meine, irgendwann wird es schwierig. Zacharias wird geläutert, ich möchte es mal so nennen. Er wird geläutert. Sein Unglaube, sein Anzweifeln des Wortes Gottes, das durch Gabriel zu ihm kam, er wird geläutert. Warum kann ich das sagen? Weil später heißt es, dass er Gott preist und jubelt und ja, also er kann wieder sprechen und Gott hat ihn nicht verworfen für seinen Unglauben, aber er hat ihn geläutert. Er hat ihm eine Lektion verpasst. Er hat ihm etwas auferlegt, was sicherlich unangenehm war. Ich glaube, unangenehmer, als wir uns das jetzt so vorstellen hier. Das ist schon sehr krass. Und aber Gott hat ihm eine neue Chance gegeben. Es war nur für eine Zeit. Es war 9 Monate, durfte er nicht reden, konnte er nicht reden. Und das ist doch auch eine gute Nachricht für uns, dass auch wenn wir Gottes Wort angezweifelt haben, wenn wir seine Integrität in Frage gestellt haben, dass wir seinem Wort nicht glauben, so ist Gott gnädig und möchte uns vergeben. Und möchte uns eine neue Chance geben. Und wenn wir wirklich in Not sind und sagen, Herr, ich kann das so nicht glauben. Wir dürfen auch beten, Herr, mehre uns den Glauben. Mehre mir den Glauben. Ich habe damit Mühe. Ich hoffe, ihr versteht diesen feinen Unterschied. Wir sollen nicht wie im Kadavergehorsam so, okay, das ist Wort Gottes, das muss ich glauben. Ja, die Grundhaltung ist richtig. Aber wenn wir Fragen haben an Gott, fragen wir Gott. Aber der Hauptunterschied ist immer, tun wir das aus Arroganz und Ablehnung von Gott oder tun wir das mit einem demütigen Herzen und sagen, Gott, bitte hilf mir. Hilf mir, dir zu glauben, deinem Wort zu glauben. Nähre mich, Heiliger Geist, überzeuge mich. Lass die Wahrheit deines Wortes in mir groß werden. Wir dürfen das alles beten. Aber eben diese Haltung. Hilf mir, Gott. Ich bin klein, du bist groß. Du weißt alles, ich weiß ein bisschen. Ich brauche Hilfe, du bist mein Helfer. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und genau zu diesem Gott kommen, der uns diese Hilfe anbietet. Und die größte Hilfe, die er uns gegeben hat, ist, dass unsere Sünden abgewaschen werden. Dass unser hartes Herz, ungläubiges Herz, verwandelt wird in ein gläubiges Herz, eines, das sich Gott unterordnet und das sagt, ich brauche dich. Und er lädt uns ein an seinen Tisch und so wie Zacharias auch nicht verworfen war, ist auch niemand von uns verworfen. Was Gott sich immer wünscht, ist, dass wir mit einer Haltung kommen. Mit dieser Haltung, dass wir ihn brauchen. Mit dieser Haltung, dass wir uns vielleicht geirrt haben. Mit dieser Haltung, dass wir Veränderungen brauchen. Mit dieser Haltung, dass wir über uns nachdenken, was haben wir vielleicht falsch gemacht. üblich heutzutage ist, immer darüber nachzudenken, was haben die anderen falsch gemacht? Wo wurde ich falsch behandelt? Wo wurde ich diskriminiert? Und so weiter. Es hat auch seinen Platz, darüber auch mal nachzudenken und vielleicht auch Dinge zu klären. Es hat seinen Platz. Aber jetzt kommen wir zu Gottes Tisch, zu dem heiligen Gott. Und da ist die rechte Haltung zu sagen, Herr, gibt es was, wo ich mich bei dir entschuldigen sollte? Vielleicht ja auch noch bei einem Mitmenschen, das könnte man dann hinterher auch noch tun. So, das ist die große Kunst, ja. Das ist wiederum diese Herzenshaltung, weil dieses, die anderen sind schuld, das ist automatisch bei uns drin. Aber diese Haltung, Herr, gibt es was, was nicht gut war von mir? Dann möchte ich mich bei dir dafür entschuldigen. Das ist die Haltung. Mit dieser Haltung ist jeder, der diese Haltung hat, eingeladen, hier hinzukommen. Denn das hier symbolisiert das, was Jesus für uns getan hat. In Hebräer 10 heißt es, Hebräer 10 ab Vers 19, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Auch das ist natürlich hier Tempelsprache, priesterliche Sprache. Aber es steht eben dafür, dass uns der Weg zu Gott versperrt war durch unsere eigene Sünde. Und dass Jesus durch sein Sterben am Kreuz diesen Weg gebahnt hat, dieses Angebot macht und sagt, mit deiner Sünde kannst du eigentlich nicht zu Gott kommen, weil Gott ist heilig, aber mein Blut wäscht dich ab, macht dich rein. Das Opfer meines Leibes macht den Weg frei, weil ich habe deine Sünden getragen, ich habe sie auf mich genommen. Und wenn du das glaubst und bekennst, dann bist du frei, dann bist du heilig, dann darfst du dem Heiligen begegnen, dem heiligen Gott begegnen, der jetzt hier ist und der dir begegnen möchte und mir begegnen möchte. Und so, wenn du das glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen, Brot und Traubensaft zu nehmen als Symbole dieser Wahrheit und deine Beziehung mit Gott frisch zu machen, neu zu machen. Ihn zu ehren damit. Glauben wir doch, dass das der Weg der Rettung ist. Ich möchte die Gottesdienstaktiven, Lobpreisleute, Techniker und so schon mal hier nach vorne bitten, dass ihr zuerst das Abendmahl bekommt, damit ihr uns dann weiter dienen könnt. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte beten. Wunderbarer Herr Jesus, du hast Verlangen gehabt, uns Menschen wieder zu versöhnen mit dir, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Dein ursprünglicher Plan, eine große Familie zu haben, als du die Menschen schufst, den hast du nie aufgegeben. Und nachdem wir ihn zerbrochen hatten, hast du ihn neu gestartet, indem du gekommen bist und unsere Schuld und Sünde, unsere Zweifel, unseres dich zum Lügner machen und nicht glauben an dein Wort. All das hast du ans Kreuz getragen. Das lag schwer auf dir. Du hast es getragen. Du wurdest bestraft für diesen Unglauben, für diese Ablehnung Gottes. Das war unsere Strafe. Du hast sie an unserer Statt auf dich genommen. Wir brauchen nur Ja sagen dazu. Wir brauchen nur Ja sagen. Wir brauchen nur dem zustimmen und kommen und sagen, ja, Jesus, auch meine Sünden haben dazu beigetragen, dass du ans Kreuz musstest. Danke, dass du mir das vergibst. Danke, dass du diesen Weg gebahnt hast. Danke, dass dein Blut Kraft hat. Und danke, dass du deinen Leib gegeben hast. So segnen wir dieses Abendmahl in dem Namen von Jesus. Amen.